An die Mutter. Bonn, 8. September 1843. Erschrick nicht vor meinem großen Brief. Schlimm fängt er an, gut hört er auf. Liebe Mutter, es hat wieder lange Zeit gewährt, ehe ich dir für deinen letzten Brief und die Besorgung des Passes danken konnte. Indes ist die Reise nach Holland nicht schuld daran gewesen, denn diese zerschlug sich schon, bevor die Post ankam. Die Baumwolle nämlich, welche in Rotterdam gekauft werden sollte, wurde in New York bestellt, da dies durch eine Veränderung der Preise notwendig wurde. Allerlei andere Dinge sind aber vorgefallen, welche anfangs sehr unangenehm aussahen, sich allmählich aber doch, wie die Franzosen sagen, à la mable gestalteten. Um dieses alles deutlich zu machen, fange ich von vorne an. Höre denn zu und merke ein jegliches Wort dir. Der alte Wirt kam vom Düsseldorfer Landtag zurück, wo er sich vor allen Deputierten durch eine kräftige Verteidigung der Pressfreiheit und der Judenemanzipation ausgezeichnet hatte. Wir hatten dies nicht anders erwartet, denn nicht allein war von der jüngeren hiesigen Welt eine Petition für die beiden Sachen an den Landtag abgegangen, sondern auch die Elternherren hatten unterschrieben und den Oberbürgermeister an der Spitze die Akten befördert. Dass der Oberbürgermeister dies tat, musste jeden wundern, da eine Demonstration gegen seine Vorgesetzten, gegen das Gouvernement, darin lag. Es stellte sich auch bald anders heraus, denn kaum waren die Empfangsfeierlichkeiten vorüber und hatte der alte Wirt seine Papiere ausgekramt und mir zum Ordnen übergeben, als ich einen Brief des Oberbürgermeisters fand, in welchem er dem Alten schrieb, es sei von verschiedenen Hitzköpfen eine Petition für Pressfreiheit und Emanzipation an ihn zum Vertrag abgegangen, er hätte zwar selbst mit unterschrieben, riete ihm aber doch, für die ganze Sache nichts zu tun, denn Pressfreiheit sei nicht zu wünschen und die meisten Juden seien noch Schurken. Dann führte er die Namen von vielen der geachtetsten Männer auf und sagte, diese hätten die Sache betrieben, es seien nämlich unerfahrene Leute, man müsse ihnen das Handwerk legen und so weiter. Da ich mich für den Erfolg der Petitionen auf das Lebhafteste interessierte, so musste mich dieser schändliche Brief förmlich empören. Der erste Beamte der Stadt schämt sich nicht, den Bürgern vorzuheucheln, er unterstütze ihre Sache aufs Wärmste und kommt nun hinterrücks, nennt ein 30 rechtschaffene Juden, hintereinander Schurken, erklärt die tüchtigsten Leute für dumme Jungen, sucht den alten Wirt in seinen Gesinnungen irre zu machen und die Sache, für welche er selbst unterschrieben hatte, zu vereiteln. Ich fühlte recht gut, dass die Veröffentlichung eines solchen Briefes den Oberbürgermeister ruinieren würde und nahm es mich fast Lust, der Welt diesen Dienst zu leisten. Wenn ich dagegen beachte, dass mir die Papiere von dem Alten anvertraut waren, so musste mir dies gebieten, den Mund zu halten. Ich beschloss, dies zu tun, mir übrigens die Geschichte für die Zukunft zu merken. Nur zu einem Elternherrn ging ich, da dieser das Sammeln der Unterschriften geleitet hatte, ließ mir das Ehrenwort geben, zu schweigen, erzählte ihm alles und warnte ihn davor, sich mit dem Bürgermeister in Zukunft einzulassen. Dieser gute Freund war nun schurkig genug, noch denselben Abend die Geschichte zu publizieren. Am folgenden Morgen rückt bereits der ganze Stadtrat dem alten Wirt in der größten Bestürzung zu Leibe. Dieser, der den Zusammenhang gar nicht erriet, versichert, dass er den Brief nur mir gegeben habe und lässt mich hereintreten. Allerlei Umstände hätten es mir leicht gemacht, mit Lügen und Umschweifen durchzukommen. Ich hielt es aber für besser, bei der Wahrheit zu bleiben. Erklärte, dass ich freilich das Zutrauen des alten Wirt missbraucht hätte, indem ich dem einen die Sache mitgeteilt. Dieser sei indes noch in größerer Schuld, da er sein Ehrenwort gebrochen und die Affäre erst zur Öffentlichkeit gebracht habe. Übrigens könne es Ihnen ja nur erwünscht sein, da Sie jetzt wüssten, in welchen Händen Ihre Angelegenheiten wären, welche sauberen Bürgermeister Sie hätten. Dieser stand wie ein begossener Pudel daneben, Ich sagte ihm ins Gesicht hinein, dass er ein Schurk sei. Er wußte nichts darauf zu erwidern, und die anderen Herren entfernten sich. Alles war nun gut und in Ordnung, der Bürgermeister hatte eine gute Lehre bekommen, und der Stadtrat wußte, was er in Zukunft zu tun hatte. Jene sprachen nicht mehr davon, und der alte Wirt und ich auch nicht. Mit diesem hatte ich übrigens nun noch abzurechnen. Der Oberbürgermeister ist der intimste Freund des alten Wirt. Nach dem, was vorgefallen war, musste das Verhältnis entweder aufhören oder ich als erste Ursache des Skandals war zu entfernen. Denn sicher kam der Oberbürgermeister nicht mehr über Wirts Schwelle, wenn ich noch darauf hauste. Dies wäre für die ganze Familie aus manchen Ursachen sehr zu bedauern gewesen. Ich setzte daher dem Alten die ganze Geschichte vernünftig auseinander und bat ihn um meine Entlassung. Es folgten nun mehrere Tage hindurch die sonderbarsten Unterredungen, die jungen Werts wollten sich ins Mittel schlagen, ich hatte aber einmal abgebrochen und nicht Lust, wieder anzufangen. Du wirst nun freilich sagen, dass dies sehr übereilt gewesen wäre. Ich finde aber immer mehr, dass ich den Anlass, welcher meine Stellung bei dem Alten auflöste, nicht zu betrauern habe. Denn erstens wurde mir der fortwährende Krieg zwischen Vater und Söhnen doch etwas unangenehm und der Aufenthalt auf dem Comptoir sehr verleidet. Zweitens kam ich mit dem hohen Salär durch das fortwährende Zusammensein mit den jungen Werts keineswegs aus und war bisher immer gezwungen, Schulden zu machen. Drittens wird sich das Geschäft wahrscheinlich insoweit auflösen, als der Alte sich auf seine Güter zurückzieht und den beiden Elternsöhnen die Fabrik übertragen wird. Mit diesen zu wirtschaften hätte ich auf die Dauer keine Lust gehabt, und sie wären auch nicht imstande gewesen, mir bei der durchaus nötigen Vereinfachung des Geschäfts ferner ein so hohes Gehalt zu zahlen, als der Vater tat. Endlich trieb mich denn auch noch die Lust zu weiterer Ausbildung, einem Verhältnisse zu entsagen, was freilich viele schöne Seiten hatte, aber doch in der Weise nichts taugte, als durchaus keine Garantie zu einem späteren selbstständigen Auftreten darin lag. An eine Aufnahme als Teilhaber im Geschäfte oder an ein Assoziieren mit den Söhnen ist gar nicht zu denken. Alles dies wurde genau überlegt, als ich meine Demission einreichte. Jetzt musste für die Zukunft gesorgt werden. Am liebsten war es mir, eine Stelle im Auslande zu finden. Der alte Wirt war daher so gütig, eigenhändig, was er sonst nie tut, an alle englischen Korrespondenten zu schreiben und mich zu empfehlen. Es war von Erfolg, denn seit kurzem stehe ich mit einem Londoner Hause in Unterhandlung und werde wahrscheinlich dort zu einem schönen Salär eine Stelle als deutscher Korrespondent erhalten. Gelingt dies, so hätte ich mich also wahrlich nicht zu beklagen. Um etwas Eigenes anzufangen, fehlt das Geld. Ist man aber einige Jahre in England gewesen und wird einigermaßen empfohlen, so findet sich leicht später als Agent eines englischen Hauses eine Stelle, man kehrt nach dem Kontinent zurück, besorgt die Geschäfte seines Hauses und hat noch Gelegenheit, für die eigene Rechnung zu arbeiten, was als Komtourist nicht erlaubt ist. Dies ist der nächste Weg, um selbstständig zu werden. Hunderten von jungen Leuten ist es auf diese Weise gelungen, und ich halte es für gut, auch darauf loszusteuern. Mittlerweile, und bevor die englischen Pläne entschieden sind, nahm ich, um nicht müßig zu geben, eine Einladung von dem jungen August Wirth, dem Bankier, der mich gern immer bei sich behalten möchte, an, zu ihm in sein Haus zu ziehen und seine Korrespondenz zu übernehmen. Außer, dass ich alles bei ihm frei habe, bezahlt er für die Zeit, wo ich bei ihm arbeite, meine hiesigen Schulden. Dadurch, dass ich immer alles nachbezahlen musste, waren diese etwas sehr aufgelaufen. Was ich beim Alten auf Salärkonto im Voraus genommen hatte, wurde einstweilen gelassen, bis auf schönere Tage. Meine Geldgeschichten waren also geordnet, wenn ich auch hin und wieder noch etwas zu berichtigen habe. So wohne ich denn ganz vergnügt im Hause des Ohm Jakob, der die obere Etage für sich hat. In der mittleren residieren August Wert und seine schöne Frau nebst meiner Wenigkeit, und unten haben wir die Geschäftsaffäre. Nach dem langjährigen Herumliegen in Wirtshäusern tut mir dies Verweilen in einer Familie sehr wohl. Die Frau Wert, geborene Rhodius, ist liebenswürdig und hat blaue Augen, womit sie einen ganz verzweifelt anzusehen weiß. Dazu ist ihr Mann eine gute Seele, bei dem ich immer gern bliebe, wenn es mich nur zu etwas anderm als zu einem angenehmen Leben führen könnte. Die englische Geschichte entscheidet sich hoffentlich bald, tut sie es nicht, so macht es auch nichts, da ich Zeit habe, ein gutes Wildbret abzuwarten. Doch nun zu etwas anderem. Für Ferdinand hat sich leider noch immer nichts finden wollen. Indes ist der Onkel Ross jetzt in Berlin und dürfen wir hoffen, dass von ihm schon etwas getan wird. Es ist sehr schwer, gleich nach der Lehrzeit eine Stelle mit einigermaßen annehmbarem Salär zu finden und namentlich für jemanden, der so schlecht schreibt wie Ferdinand. Bei Wertz mochte ich ihn nicht empfehlen, da es weder gut wäre, wenn er in die robusten Arme des Alten noch in die sanften der Söhne geriete. Der alte Wert hat sich alle Mühe gegeben und empfiehlt ihn jedenfalls, wenn sich etwas darbietet. Mein Brief fängt an, etwas lang zu werden. Ich habe aber absichtlich dir alles geschrieben, damit es nicht nötig ist, den andern noch die Geschichte auseinanderzusetzen. Besser ist es, man täte dies und jenes nicht, aber wenn es einmal geschehen, da ist glücklich der, wer vergisst und nach England geht, aber vorher noch zusieht, wie es in seinem Vaterlande aussieht, denn dies tue ich auch, da du mich so freundlich einlädst. Ich möchte wirklich gern die Grotenburg einmal wieder besteigen. Sage August gütigst meinen besten Dank für seinen Brief. Ich antworte in einigen Tagen. Grüße an alle. Nun ein herzliches Lebewohl. Liebe Mutter, dein Georg.